Ich treffe Dietrich Borchert, der ist Leiter des Departments Aquatische Ökosystemanalyse am Umweltforschungszentrum in Magdeburg. Hallo, Herr Borchert.
Hallo.
Was ist das? Aquatische Ökosystemanalyse? Sie gucken sich Seen an.
Wir gucken uns aquatische Ökosysteme an. Das sind Gewässerökosysteme. Zu denen gehören Quellen, Fließgewässer, kleine Fließgewässer, große Fließgewässer, kleine Standgewässer, große Standgewässer, Talsperren, natürliche und damit auch von Menschen gemachte Gewässer. Alles das subsumieren wir als aquatische Ökosysteme.
Ab wann ist ein Gewässer ein Standgewässer? Also ist jeder See ein Standgewässer? Weil da gibt es doch manchmal, also eigentlich nicht manchmal, sondern eigentlich immer einen Zufluss und einen Abfluss, oder?
Nein, nicht immer. Nein, es gibt nicht immer. Also es gibt ja Standgewässer, Seen, die beispielsweise nur vom Grundwasser gespeist werden. Dann ist deren Wasserstand und deren Füllgrad abhängig davon, wie der Grundwasserstand ist. Es gibt andere Standgewässer, Talsperren, aber auch Seen. Nehmen wir den Bodenseen als Beispiel. Da fließt der Alpenrhein rein. Und der Rhein fließt wieder raus, also Zwischenspeicher von Fließgewässern. Es gibt alle Übergänge.
Das nennt man Zwischenspeicher. Ja klar, weil nicht dasselbe Wasser rausfließt, das reingeflossen ist, ne?
Es ist schon dasselbe Wasser, das rausfließt, das reinfließt, aber es wird ja in dem Sinne zwischengespeichert, als dass es sich dort Jahre, manchmal auch Jahrzehnte aufhalten kann, bis ein Wassertropfen, der in einem See zugeflossen ist, den See wieder verlässt.
Ich glaube, die Chemiker, die prügeln uns jetzt, wenn wir Wassertropfen so betrachten, oder? Kann man das tatsächlich?
Das kann man, das machen wir ja sogar. Es ist ja eine wichtige Frage zu wissen und zu verstehen, wie lange sich Wasser in einem See oder auch in einer Talsperre aufhält, weil davon hängt, wenn wir jetzt an die Chemiker denken, zum Beispiel davon ab, nehmen wir mal eine bestimmte chemische Substanz, die wird biologisch abgebaut oder die wird durch chemische Fällungsprozesse aus dem Wasser entfernt. Diese Transformationsprozesse von Chemikalien im Wasser brauchen alle Zeit. Und damit ist die Frage Zeit und wie lange hält sich ein Wasserpartikel letztlich in der Landschaft auf, eine ganz, ganz wichtige Größe für die chemische Beschaffenheit.
Aber kann man denn einfach so einen Tropfen nehmen und sagen, okay, das ist der Tropfen, der ist jetzt vermessen und begrenzt und den beobachten wir jetzt über seine Lebensdauer? Ich dachte, Wasser bildet immer wieder neue.
Nee, das kann man machen. Es gibt sogenannte Tracer-Methoden, also man kann Wasser regelrecht markieren, um festzustellen, welche Fließwege es nimmt oder welche Aufenthaltszeiten es hat. Und das kann man tun, indem man einerseits künstliche Tracer nimmt. Man kann das mit Farbstoffen markieren, dieses Wasser. Man kann es ja auch radioaktiv markieren mit bestimmten Stoffen. Oder wir nehmen auch sogenannte natürliche Tracer. Man kann aus der Isotopenzusammensetzung von Wasser und aber auch von Wasserinhaltsstoffen darauf rückschließen, wo das Wasser herkommt.
Ist das Wasser, das in den Bodensee reinfließt, anders als das, was rausfließt?
Ja.
Also können Sie das auch anhand von solchen biologischen Tracern erkennen?
Also das Wasser als Wassermolekül natürlich nicht. Also okay. Das hat eine gewisse Aufenthaltszeit. Aber ja. Wasser als Lösung ist ja mehr als nur das Wassermolekül, sonst hätten wir es ja mit destilliertem Wasser zu tun. Mhm. Also destilliertes Wasser ist ja im Grunde genommen eine Zusammensetzung aus Wassermolekülen. Natürliches Wasser enthält ja sehr viel mehr Inhaltsstoffe. Dort sind Gase gelöst, dort sind organische Substanzen, Zucker, Fette, Kohlenhydrate gelöst. Es sind aber auch mineralische Stoffe, es sind Salze gelöst und so weiter. Also ein typisches Süßwasser hat eben immer eine gewisse Menge von Inhaltsstoffen, die physikalisch, chemisch oder auch sich eben biologisch darin befinden kann.
Wie viele sind das? Kann man das sagen? So pauschal oder über den Daumen?
Also erstmal sind alle natürlichen Elemente darin vorhanden, die wir aus dem Periodensystem kennen, kann man sagen.
Alle, immer.
Der ganze überwiegende Teil.
Wow.
Und dann muss man allerdings heute sagen, wenn wir eine Wasserprobe aus der Elbe nehmen, könnten wir die Zahl der Inhaltsstoffe trotz modernster Analytik vermutlich nicht bestimmen.
Warum nicht? Was ist denn da drin, das Sie nicht finden können? Na gut, woher sollen Sie es wissen, wenn Sie es nicht finden können?
Also man kann erstmal sagen, es sind vor allen Dingen natürlich durch den menschlichen Gebrauch, ist ja eine Vielzahl von Chemikalien im Gebrauch. Wir gehen heute davon aus, dass es mehr als 10.000 10.000 Haushaltschemikalien gibt, die wir jetzt mal pro Tag im Bundesgebiet irgendwo verwenden. Die spülen wir typischerweise ins Waschbecken oder auch in die Toilette, in den Duschablauf und so weiter. Dort landen die dann üblicherweise in der Kläranlage, werden dort abgebaut, mehr oder minder vollständig, aber sie gelangen auf unterschiedlichsten Wege eben in die Umwelt. Mhm. Und die Zahl der Substanzen, die heutzutage synthetisiert werden, ist nach wie vor sehr, sehr hoch. Also wir haben es mit einer ständig weiter anwachsenden Zahl von letztlich Chemikalien zu tun, die im menschlichen Gebrauch sind, im persönlichen Gebrauch. Es sind Medikamente, aber in der chemischen Industrie natürlich, aber auch in allen Produktionsprozessen. Und die sind alle irgendwie mit dem Wasserkreislauf verbunden. Insofern haben wir es schon mit sehr komplexen Mischungen zu tun, wenn wir an Wasser und Gewässer in der Kulturlandschaft denken.
Sind wir auf dem Holzweg oder zumindest auf einem falschen Weg im Umgang mit den Gewässern?
Also wir haben es nach wie vor in der Hand, dass es keine Sackgasse oder sozusagen auch kein Holzweg wird. Aber wir müssen natürlich aufpassen. Es gibt sicherlich einen Stoffkreislauf, den wir so weit geöffnet haben, dass er nicht wieder auf sozusagen vorindustrielle Zeiten zurückzubringen ist, und das ist der Stickstoff. Dadurch, dass wir durch das chemische Verfahren, Haber-Bosch-Verfahren, mit dem man chemisch in der Lage war, sozusagen Stickstoff der Atmosphäre zu entziehen, sie in chemischen Dünger zu überführen, ihn dann in der Landwirtschaft einzusetzen, um daraus immer mehr Pflanzen, immer mehr tierisches Eiweiß zu produzieren. Dadurch ist sozusagen der Stickstoffgehalt in der Biosphäre und damit auch in der Atmosphäre viel, viel höher, als er jemals natürlich war. Und dieser Gehalt ist mittlerweile so hoch, dass er praktisch nicht mehr zurückzudrehen ist. Wir haben auch mit jedem Niederschlag kommen mittlerweile erhebliche Stickstoffemissionen auf unsere Erde nieder, mit der man schon einen Teil der landwirtschaftlichen Düngung bewerkstelligen könnte.
Einen wie großen Teil?
Es sind mehrere Kilogramm Stickstoff pro Hektar und Jahr, die einfach durch den Niederschlag niedergehen. Dafür muss ich nicht einen Düngerkorn auf den Acker werfen.
Ich kenne Stammtische, die würden jetzt sagen, hier ist doch super. Das ist ein in sich selbst düngender Kreislauf.
Stickstoff ist eine typische Substanz, die einerseits positive Wirkungen hat, indem sie nämlich das Pflanzenwachstum steigert. Das können wir uns in der Landwirtschaft zunutze machen. Wir wissen aber andererseits, Stickstoff im Grundwasser, Nitrat als Trinkwasser. Und im Trinkwasser können wir uns nur innerhalb bestimmter Grenzen leisten, weil Stickstoff ab einer bestimmten Konzentration eben auch für den Menschen dann giftig sein kann. Und das Dritte ist, das, was an Land erwünscht ist, nämlich Pflanzenwachstum zu fördern, ist in vielen Gewässern nachteilig. Wenn Stickstoff beispielsweise die Algen in den Küstenmeeren zum Blühen bringt, wissen wir, was das bedeutet. Da können giftige Algenblüten entstehen. Es können in der Folge des Abbaus dieser Algenblüten, die dort stehen, dann der Sauerstoff dem Wasser entzogen werden. Fische können nicht mehr laichen. Fischbestände gehen zurück. Also wie gesagt, das, was an Land in bestimmten Grenzen wünschenswert ist, hat dann eben in unseren Gewässern, Stichwort Eutrophierung, nachteilige Wirkung.
Stichwort was?
Eutrophierung.
Eutrophierung. Das bedeutet?
Unter Eutrophierung verstehen wir die durch über das natürliche Maß hinausgehende Nährstoffzufuhr angeheizte Algen- und Pflanzenentwicklung in Gewässern.
Aber müssten wir dann nicht sofort aufhören, Stickstoff zu produzieren, also zu düngen?
Nicht aufhören, aber wir müssen die Stickstoff, und das ist ja eines der Ziele, der wichtigen Ziele des Gewässerschutzes, die Stickstoffeinträge in die Gewässer so zu begrenzen, dass genau diese nachteiligen Wirkungen nicht entstehen.
Aber das kann ich doch nur begrenzen, indem ich dafür sorge, dass in der Atmosphäre nicht so viel ist, was dann beim nächsten Niederschlag wieder runterkommt. Oder genau. Ich sorge dafür, dass es keinen Niederschlag gibt. Also da sind wir auch auf einem guten Weg.
Das ist genau eines der wichtigen Themen, an denen wir arbeiten. Das gehört zu diesem Begriff ökologische Systemanalyse, dass wir uns Gewässereinzugsgebiete angucken und wir Methoden entwickeln, um für Wassereinzugsgebiete und ihre Gewässer, die da drin sind, aber auch die Gewässer, die sich anschließen, Stoffbilanzen erstellen. Also wir gucken, wo geht das Wasser nieder, also wo regnet es, wo entsteht Grundwasser, wo entsteht Oberflächenabfluss, welche Stoffe sind darin enthalten, wie werden die transportiert, um genau das zu tun, nämlich herauszubekommen, wie die Wasserbeschaffenheit entsteht und um am Ende in einem Gewässer Stoffkonzentration oder Stoffe und dann Stoffe in so hoher Konzentration vorhanden sind, dass sie entweder die Ökosysteme schädigen oder dann menschliche Nutzung, Stichwort Trinkwasser, oder für andere Zwecke eben nicht mehr brauchbar ist. Das ist genau eine der wichtigen Fragen.
Welche Stoffe im Wasser sind für Sie die interessantesten? Was ja dann auch wahrscheinlich die problematischsten.
Ja, also man kann heute sagen, und es hat auch einen deutlichen, über die letzten Jahrzehnte da einen deutlichen Wandel gegeben. Also viele, wenn man mal in den Schwerpunkt der Gewässerbelastung hier an der Elbe oder in Mitteldeutschland zurückguckt oder in, man könnte auch sagen in Mitteleuropa zurückguckt, dann haben wir ja eine erste Welle starker Gewässerverschmutzung gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der zunehmenden Industrialisierung. Also es waren natürlich auch schon vorher Gewässerbelastungen da. Der erste Welle der Gewässerbelastung kam mit dem Bevölkerungswachstum, das im Grunde genommen in Mitteleuropa hier im 19. Jahrhundert eingesetzt hat. In dessen Folge sind die Städte ja sehr schnell gewachsen. Berlin, Hamburg und so weiter sind Beispiele. Und die ersten großen Probleme, mit denen wir es zu tun hatten, sind eigentlich Hygieneprobleme gewesen. Das waren die Cholera-Epidemien in Berlin, in Hamburg, in Würzburg mit vielen Todesfällen auch, in deren Folge man ja mal zunächst man die Kanalisation gebaut hat. Und man hat auch als erste Reaktion darauf zentrale Trinkwasserversorgung gebaut. Also dass die Leute nicht mehr sozusagen das Wasser aus Brunnen holen, das quasi direkt, in dem der Abtritt direkt daneben ist, sondern man hat das versucht, Trinkwasser und den Abwasserpfad zu trennen. Das ist ja auch erfolgreich gewesen. Dadurch gab es dann eine zentrale Trinkwasserversorgung. Aber in dem Maße, wie man Kanalisation und so weiter gebaut hat, ist natürlich das Abwasserproblem entstanden und man hat die Abwässer, die vorher an Land behandelt wurden, hat man im Grunde genommen in die Flüsse gespült.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Aus den Augen, aus dem Sinn. Und das hat ja auch extreme Folgen gehabt. Also zeitgenössische Beispiele aus Paris beschreiben, wie man in der Seine unterhalb von Paris, haben sich die Kinder einen Spaß draus gemacht, Methangasblasen, die aufgrund von Fäulungsprozessen entstanden sind, anzuzünden, sodass da so Feuer die Seine runtergetrieben sind. Und das ist dann natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg noch mal intensiver geworden, in dem Maße, wie dann auch die industrielle Aktivität gewachsen ist. Und aus der Zeit kennt man ja auch diese Bilder mit den Schaumbergen auf den Flüssen.
Die toten Fische. Ich komme vom Rhein, da durfte man eine Zeit lang sogar nicht drin schwimmen.
Genau. Und die Verfärbung, gerade wenn man jetzt mal an Wuppe, an Ruhr, an all diese, die Emscher Kanalisation ist ja auch so ein Beispiel. Also das ist im Wesentlichen häusliches Abwasser gewesen, das diese Probleme gemacht hat. Dem ist man begegnet, indem man dann zunächst mal Kläranlagen gebaut hat, die dieses Abwasser und diese organische Substanz erstmal abgebaut haben und in dessen Folge ist ja dann auch gerade im Rhein, sind die Sauerstoffgehalte und so weiter allmählich angestiegen und man hat dann feststellen müssen, dass es eben, nachdem das gelöst war, sich darunter eine Reihe anderer Probleme verbergen. Ein großes Problem sind die Nährstoffe. Das ist Phosphor und Stickstoff. Das ist nach wie vor ein ganz wichtiges Problem.
Das Landwirtschaft, oder?
Nicht nur, sondern beim Phosphor sind es ganz wesentlich auch die Kläranlagen, die Einwohner. Also jeder von uns gibt 2,5 Gramm im Moment Stickstoff pro Einwohner und Tag ins Abwasser ab. Das ist darin vorhanden und der wird
über Urin und Kot.
Genau. Und dann aber auch natürlich über Waschmittel. Wir haben ja Die Phosphorbelastung ist stark zurückgegangen, auch die einwohnerbezogene Phosphorbelastung, weil man als erstes durch die letztlich auch strenge gesetzliche Vorschriften ja die Phosphate in den Waschmitteln verboten hat, um sie gar nicht erst in das Abwasser gelangen zu lassen, um sie nicht erst in der Kläranlage hinterher rausholen zu müssen. Das ist so eine typische Maßnahme für Vermeidung von schädlichen Stoffen an der Quelle. Beim Phosphor muss man wissen, dass Phosphor der typischerweise das Algenwachstum begrenzende Faktor im Süßwasser ist, aus biologischen und auch aus geochemischen Gründen. Und die großen Überdüngungsprobleme, die wir zum Beispiel im Bodensee in den 70er und 80er Jahren hatten, in vielen Alpenseen und so weiter, sind im Wesentlichen ein Phosphorproblem gewesen. Während Stickstoff typischerweise der limitierende Faktor für das Algenwachstum im Meer ist, weil dort die chemische Zusammensetzung eine andere ist. Und das ist der Grund, warum man beide Stoffe im Eintrag begrenzen muss. Und wir sind ja heute nach wie vor sowohl bei den Phosphorbelastungen als auch bei dem Stickstoff nach wie vor deutlich von den Umweltzielen entfernt, die man bräuchte, um wirklich einerseits gesunde Ökosysteme zu haben, die eben keine Algenmasseentwicklung, keine Probleme im Sauerstoffhaushalt, keine damit zusammenhängenden Folgeschwierigkeiten hat und auf der anderen Seite auch alle Nutzungen möglich sind, sprich Trinkwassergewinnung, Badegewässernutzung und auch eine ertragreiche Fischerei. Also wir sind, man kann sagen, in den ganz überwiegenden Fällen der Gewässer noch deutlich von diesem Ziel entfernt.
Bekommen wir das nur durch Gesetze in den Griff? Weil es ist ja jetzt nicht, Sie erzählen ja jetzt nicht wirklich was Neues. Also ne, wir wissen, wir sollten mit unseren Gewässern ein bisschen besser umgehen, tun wir aber nicht, solange uns niemand zwingt.
Ja, also es sind ganz klar zwei Sachen zu sagen. Das eine ist, welche gesetzlichen Vorschriften sind wirksam und müssen ergriffen werden. Da kann man sagen, gibt es große Unterschiede. Also wir sind ja hier in Deutschland gewohnt, dass wir Wasser- und Abwassergebühren bezahlen. Jeder von uns zahlt ungefähr im Bundesdurchschnitt 2,50 Euro dafür, dass er sauberes Trinkwasser bekommt. Und er zahlt auch
pro Jahr
2,50 Euro pro Kubikmeter.
Pro Kubikmeter.
Pro 1000 Liter Wasser. Und er zahlt nochmal im Durchschnitt 2,50 Euro, damit ein Kubikmeter Abwasser in der Kläranlage gereinigt wird, also im Kanal abgeführt und gereinigt wird. Das sind ja Mittel, die wir jeder bezahlen dafür, dass unsere Stoffeinträge in die Umwelt durch Kläranlagen und so weiter so begrenzt werden, dass sie nicht schädlich sind. Das ist beispielsweise in der Landwirtschaft nicht so der Fall. Die Landwirtschaft hat nach wie vor erlaubte Düngergaben, die definitiv in vielen Bereichen nicht gewässerverträglich sind. Wir sind nach wie vor, haben wir sehr hohe und nicht in allen Fällen bereits zurückgehende Nitratbelastungen im Grundwasser und so weiter. Und wir haben viele Gegenden in Deutschland, in denen die Viehbesatzdichten beispielsweise viel zu hoch sind und die Gülleproblematik gegeben ist, also sprich die Entsorgung der Gülle in der Landwirtschaft erhebliche Grundwasserprobleme bedeutet. Grob gesagt kann man sagen, dass in Deutschland ungefähr 40% der Grundwasserkörper heutzutage zu hoch mit Stickstoff belastet sind.
Und das ist hauptsächlich
ganz überwiegend die Landwirtschaft. Ja, also man kann das in der Deutlichkeit und muss es auch in der Deutlichkeit sagen, die Umweltkosten sind derzeit in der landwirtschaftlichen Praxis, aber auch in den landwirtschaftlichen Subventionen nicht adäquat eingepreist.
Und damit auch nicht in den landwirtschaftlichen Produkten.
Genau, und die Produkte, jetzt nehmen wir mal das Thema Ökolandbau versus konventionellen Landbau, die Kosten sind, und die Lebensmittelkosten spielen natürlich in der Folge die Umwelt- und Ressourcenkosten auch nicht wieder.
Und wenn die höher wären, wenn das eingepreist wäre, würden wir vielleicht auch gar nicht mehr so viel Lebensmittel wegschmeißen und dann bräuchten wir auch nicht mehr so viel produzieren. Es hängt so ein Rattenschwanz
hinten. Es hängt ein Rattenschwanz mit dran, aber es ist völlig klar, dass die Landwirtschaft in dem Sinn, und das macht sich am Ende natürlich auch sehr stark am Wasser und an dem Wasserkreislauf und letztlich auch an den Wasserbelastungen fest, sind ein starker Indikator dafür, dass die Landwirtschaft eben nicht nachhaltig ist.
Selbst die Landwirtschaft, die von sich behauptet, nachhaltig zu sein.
Also es gibt sicherlich ernsthaftes Bemühen, Landwirtschaft nachhaltiger und letztlich auch umweltverträglicher zu machen. Wenn man sich mal die Flächenanteile anguckt, in denen das tatsächlich passiert, ist es nach wie vor ein viel, viel zu geringer Flächenanteil, in dem das erfolgt. Die Beispiele, wo es tatsächlich substanzielle Umstellungen der Landwirtschaft gegeben hat, um zum Beispiel Wasserversorgung zu sichern, die können wir in Deutschland an relativ wenigen Beispielen festmachen. Beispiele dafür sind die Wasserversorgung der Stadt München, wo im Mangfallgebirge, also im vorgelagerten Gebirge im Grunde genommen, durch die, und zwar dann auch letztlich mitfinanziert durch die Trinkwasserversorgung, durch Wasserpfennige, die Landwirtschaft im Einzugsgebiet der Trinkwassergewinnung für München im Grunde genommen komplett auf ökologischen Landbau umgestellt worden ist. Und auch die Viehdichten so runtergebracht sind, dass die Gülleproblematik verschwunden war und so weiter. Und dort München hat ein qualitativ sehr, sehr hohes, sehr, sehr gutes Rohwasser und auch eine sehr gute Trinkwasserversorgung, damit auch eine sichere Trinkwasserversorgung. Und die ist letztlich dadurch erreicht worden. Ähnliche Beispiele kennt man auch aus Nordrhein-Westfalen oder bestimmten Trinkwassertalsperren-Einzugsgebieten, wo man einfach aus der Erkenntnis, dass eine bestimmte landwirtschaftliche Intensität einfach mit Trinkwassergewinnung und Trinkwassertalsperrenqualität nicht vereinbar ist, die dann auch dazu geführt hat, landwirtschaftliche Praxis tatsächlich zu ändern, aber die führt dann in diesen Fällen dazu, dass die Landwirtschaft entsprechend entschädigt werden muss für entgangene Nutzung.
Sie sagten eben, dann sind die Gewässer wieder einigermaßen sauber geworden und dann fiel auf, dass unterhalb des Stickstoffs noch andere Probleme sind.
Ja, es sind natürlich, es ist eigentlich auch nicht überraschend, dass man dann eben so, man spricht von sogenannten Spurenstoffen, dass man halt in einem Kläranlagenablauf im Abwasser eine Vielzahl weiterer Stoffe findet. Das können Und zu diesen Spurenstoffen gehören unterschiedliche. Es können einerseits gehören Schwermetalle dazu. Die haben insbesondere sind dort ein Problem, wo wir Kanalisationen haben, an die auch Industriebetriebe angeschlossen sind. Zum Beispiel Metallverarbeitung. Die setzen Schwermetalle ein, um bestimmte Prozesse zu betreiben. Die setzen auch andere Stoffe ein. Die sind dann im Abwasserstrom vorhanden und müssen erstmal entfernt werden. Auch dort hat man zunächst mal erkannt, das war letztlich das Problem Klärschlamm oder ist es nach wie vor. Die Klärschlämme, die in Kläranlagen anfallen, sind im Grunde genommen Schadstoffsenken, weil in diesem Schlamm lagern sich viele, vor allen Dingen schlecht wasserlösliche, aber damit gut an Partikel anbindende Chemikalien an. Die sinken ab und sind dadurch dann zwar dem Wasser entzogen, was natürlich gut ist, aber sie sind im Klärschlamm drin. Und mit dem Klärschlamm muss ja irgendwas gemacht werden.
Was wird eigentlich damit
gemacht? Und man hat in den 70er Jahren einen großen Teil davon in der Landwirtschaft verwertet. Das ist ja gleichzeitig ein Dünger halt. Ja. Es ist ja sehr viel Dünger da drin. Der ganze Phosphor, den man rausgefällt hat, ist da drin. Aber es sind eben auch Schadstoffe drin. Und heutzutage gibt es eine jahrzehntelange Debatte, wie man das machen kann. Und man hat dann zulässige Grenzwerte für die Schwermetallbelastung festgelegt. Aber im Ergebnis ist es so, dass heute der überwiegende Teil des Klärschlamms verbrannt wird.
Ist das sinnvoll?
Der wird getrocknet und er wird verbrannt, er wird thermisch verwertet. Aus ökologischer Sicht muss man sagen, ist es hochgradig kritisch, weil und das Problem heißt Phosphor. Phosphor ist eine endliche Mineralie. Die Phosphorlagerstätten der Welt sind endlich. Sie sind endlicher als Öl oder sind endlicher als Gas. Und wir müssen deswegen dringend das Phosphor-Recycling und die Frage, wie wir Phosphor effizienter nutzen, die muss beantwortet werden, bevor uns das Öl knapp wird. Und deswegen ist es...
Bevor uns das Öl knapp wird?
Bevor uns das Öl knapp wird. Und deswegen...
Ich habe den Zusammenhang noch nicht verstanden, aber das erklären Sie mir sicher gleich.
Also wenn ich mal unterstelle, dass wir vielleicht noch 300 Jahre Gas haben.
Ja.
So lange haben wir keine Phosphor-Ressourcen mehr auf der Erde.
Ja.
Die wenigen Phosphor es gibt nur wenige Phosphorlagerstätten, die werden relativ schnell ausgebeutet gerade und Phosphor ist ja ein wesentlicher Bestandteil des Düngers, den wir haben.
Ja.
Mit anderen Worten, uns wird irgendwann, und zwar zuerst beim Phosphor, der Dünger in der Landwirtschaft knapp.
Ja.
Deswegen ist es eigentlich geboten, dass dort, wo Phosphor in großen Mengen anfällt, und das ist in Kläranlage und im Klärschlamm der Fall, diesen Phosphor zurückzugewinnen, damit wir diese Ressource strecken. Das geht aber nur, wenn der Klärschlamm nicht so hoch belastet ist, dass wir gerade dann, wenn wir den Phosphor rückgewinnen aus dem Klärschlamm, weitere Schwermetalle wie Quecksilber und Blei oder andere mit hinzunehmen und damit zwar den Phosphor zurückgewinnen, aber gleichzeitig, wenn wir diesen rückgewonnenen Dünger weiter verwenden wollten, uns dann vielleicht Schwermetalle auf die Äcker packen.
Lässt sich das nicht einfach voneinander trennen?
Also wenn dann so. Nur mit so großem Aufwand, dass es dann entweder energetisch oder aus Kostengründen schwierig wird oder auch verfahrenstechnisch schwierig wird, viel schlauer und gebotener ist es, und das ist eigentlich auch die Strategie, natürlich die Schwermetalleinträge zu vermindern. Also sprich, die Industrie dazu zu bringen, mehr Kreislaufführung von Wasser und diese schadstoffhaltigen Teilströme im Kreislauf zu fahren und sie nicht in den Abwasserpfad zu bringen, damit am Ende die potenzielle Schadstoffsenke Klärschlamm keine tatsächliche Schadstoffsenke wird und man im Grunde genommen diesen Klärschlamm ohne Bedenken weiter nutzen kann. Das ist eigentlich das Gebot.
Mir dämmert langsam, ich habe in Vorbereitung zu dieser Sendung über nachhaltiges Management von Wasserressourcen natürlich nachgedacht, weil das ja Ihr Beritt ist. Mit Management meinen Sie gar nicht Talsperren, also Füllstände oder sowas, sondern tatsächlich die Zusammensetzung des Wassers oder die Eigenschaften.
Genau, wobei die Wassermengen natürlich mit dazugehören, weil also Wege und Verbleib von Wasser entscheiden ja wesentlich mit darüber, ob ein Stoff ins Wasser gelangt und auf welchen Wegen und auf welchen Pfaden er sozusagen durch den hydrologischen Kreislauf transportiert wird. Also insofern müssen wir auch immer die Wassermengen und die Fließwege mit im Auge haben. Also wie viel Wasser entsteht wo, auf welchen Wegen fließt es? Fließt es über eine Kanalisation und eine Kläranlage? Fließt es über das Grundwasser? Kommt es direkt aus dem Oberflächenwasser? Also wie setzt sich eigentlich diese Abflussbildung in einem Gewässereinzugsgebiet zusammen? Das ist für uns eine Grundlage.
Interessieren Sie sich auch für sowas wie Speicherung von Wasser, Transport von Wasser oder sowas?
Ja, also es ist natürlich, und wenn wir an Management denken, dann ist natürlich es immer eine große Frage, wie wird Wasser auch für welche Zwecke gespeichert? Das hat damit zu tun, ich nehme das Beispiel Talsperren als Beispiel. Talsperren sind typischerweise, haben immer verschiedene Funktionen. Talsperren sind häufig, wir sagen dazu Mehrfachnutzung. in der Kulturlandschaft bei uns, wenn wir in der Talsperre, ich nehme jetzt mal den Edersee in Hessen als Beispiel, der ist ursprünglich mal zum Hochwasserschutz gebaut worden. Also es ist eine Talsperre, die gebaut worden ist, um die großen Hochwässer zu fangen, die immer wieder die Dörfer und die Städte in den unterliegenden Gebieten gefährdet haben. Als zweites hat man sie gebaut, um Trinkwasser zu haben, große Trinkwasserspeicher zu haben, indem man das Wasser dann über lange Leitungen in größere Siedlungen gebracht wird. Dann kam als nächstes das Thema Energiegewinnung. Man hat dann an den Fuß von solchen Talsperren eben Turbinen gebaut, um diese hohen Fallhöhen, die großen Wassermengen auszunutzen, um Strom zu produzieren. An dem Edersee kommt noch hinzu, dass er gebaut worden ist, um die starken Wasserstandsschwankungen, die es in der Weser gibt, für die Schifffahrt auszugleichen. Und zwar so, dass die Weser dauerhaft schiffbar ist und letztlich sogar für die Kanalsysteme, wie im Mittellandkanal, genug Wasser zur Verfügung steht. Also großräumige Wasserbewirtschaftung. Und dann in jüngerer Zeit, letzten Jahrzehnte, ist dann die Freizeit dazugekommen. Also das sind attraktive Naherholungsgebiete geworden oder sogar Fernerholungsgebiete. Man hat dann, ist das ganze Thema Freizeitnutzung, Badegewässernutzung, zur Schifffahrt, zum Segeln und so weiter. Und last but not least, es auch gibt noch eine ertragreiche Fischerei dort. Also man will auch die Fischerträge erwirtschaften dort. Und da kann man sich vorstellen, dass das nicht alles ohne weiteres unter ein Dach zu bringen ist.
Es gibt Zielkonflikte.
Ne? Es gibt Zielkonflikte und die zeigen eigentlich sehr typisch, was Management an der Stelle bedeutet. Management ist immer das Ausbalancieren von konkurrierenden Nutzungen, sodass eine Nutzung die andere sozusagen nach Möglichkeit nicht gefährdet. Und der zweite Punkt, den wir immer hinzufügen, ist der, dass am Ende auch die Funktionsfähigkeit der Ökosysteme gesichert werden muss, weil andernfalls die Nutzungen auch nicht funktionieren. Also es geht tatsächlich um die Balance zwischen auch berechtigten Nutzungsinteressen, aber in einer ausbalancierten Art und Weise und dann so, dass im Grunde genommen keine Schäden für andere Nutzungen entstehen und wie gesagt auch letztlich die gesunden Ökosysteme eine gleichberechtigte Zielsetzung sind. Das kann man unter nachhaltigem Management verstehen.
Sie modellieren auch, habe ich gelesen. Sind Sie in der Lage, ein Modell oder haben Sie vielleicht ein Modell, bei dem Sie tatsächlich sagen können, so wenn wir folgenden Stoff an der Stelle reinschütten, muss die Kläranlage um so und so viel vergrößert werden?
Genau. Das ist am Ende, also wir machen Modelle, wir reden ja über sehr komplexe Zusammenhänge.
Eben.
Und solche komplexen Zusammenhänge bieten sich natürlich an, durch Modelle abgebildet zu werden. Das hat den großen Vorteil, dass man, und das ist dann Systemanalyse, man definiert diejenigen Bausteine, die dieses System sozusagen ausmachen, die Bausteine. Und dann spricht man darüber, in welcher Beziehung stehen die miteinander. Also sprich, welche Prozesse oder über welche Prozesse und über welche Funktionen sind diese miteinander verbunden. Und das kann man wunderbar in Modellen abbilden. Das machen wir auch. Und das hat einerseits, das hat mehrere Zwecke. Das eine ist, wenn wir solche Modelle bilden und sie dann tatsächlich mit unseren Vorstellungen, wie viel Wasser fließt denn da von A nach B, welcher Stoff ist denn da drin, dann sagt uns das Modell eigentlich, wenn wir alle unsere Annahmen dort zusammenfügen, dann müsste eigentlich am Ende die Wasserqualität rauskommen.
Ja.
So, dann halten wir mal die Messwerte daneben. Und dann auf die Art und Weise kriegen wir dann raus, können wir einerseits, wenn wir gut sind, diese Messwerte erklären, denn das kann ja der Chemiker nicht, der nur den Messwert sieht, wenn er sagt, hier sind 5 Milligramm Stickstoff, das ist schön, das ist vielleicht über einem Grenzwert, aber es ist die Frage nach dem Warum nicht beantwortet. Und das machen wir mit diesen Modellen. Wo kommt es her, wie viel? Und das Zweite ist, wenn wir feststellen, es ist zu viel, dann können wir natürlich auch anfangen zu sagen, so jetzt lass uns mal die 3 größten Kläranlagen doppelt so groß sein oder lass sie mit einer weiteren Reinigungsstufe funktionieren. Und dann können wir am Ende und wollen wir am Ende auch natürlich Prognosen darüber machen, wie verändert sich denn dann die Wasserqualität. Und dasselbe machen wir in der Landwirtschaft auch. Wir gucken, was wäre denn, wenn wir 100% Biolandbau hätten. Das sind ja Szenarien und wir sagen dann Szenarien dazu, nicht in dem Sinne, dass es das ist, was tatsächlich passiert, aber wir gucken uns die Optionen an, die man hat, um die Wasserqualität in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Und das geht natürlich auch noch einen Schritt weiter. Deswegen sind für uns die Wassermengen so wichtig. Das tun wir natürlich auch unter Klimawandelannahmen. Also wenn wir jetzt mal unterstellen, unser Niederschlag verändert sich um, sagen wir mal, -10 oder 15% und es wird 3 Grad wärmer. Was heißt denn das für die Wasserqualität? So, und das sind dann exakt die Fragen, die wir beantworten mit diesen Modellsystemen, die wir erstellen.
Auf was für einer Skala können Sie das? Der Baggersee um die Ecke?
Also wir können das auf verschiedenen Skalen. Und das ist eine wichtige Herausforderung, die noch nicht vollständig gelöst ist. Aber grundsätzlich ist es so, und das ist unser Anspruch, unser Hauptschwerpunkt ist im Moment die sogenannte Mesoskala. Das ist eine mittelgroße Skala. Das sind so Flussgebiete von einigen 1000 Quadratkilometer Größe. Das ist sowas wie die Weiße Elster. Das ist sowas wie die Saale und Fließgewässer dieser Größenordnung. Was wir nur bedingt können im Moment sind wirklich große Flussgebiete wie die ganze Elbe oder die ganze Donau. Da braucht man im Grunde genommen andere Instrumentarien. Und was wir auch noch nicht können, was wir irgendwann aber mal wollen, ist die globale Skala. Wir arbeiten auch an Projekten, wo wir das im Moment mit anderen Methoden machen, aber wir arbeiten gerade mit den Vereinten Nationen an einer Weltkarte der Wasserqualität.
Wann wird die fertig sein? Wann denken Sie, wird sie frühestens fertig
sein? Also wir werden für einige, für einzelne Stoffe wollen wir in einem Jahr eine erste Karte vorlegen. Und wir wollen anhand dieser Betrachtung von 2 oder 3 Inhaltsstoffen mal prüfen, wie weit man kommt. Und wir tun dazu auch 2 Sachen. Es gibt einerseits über die Vereinten Nationen ein Netzwerk von Wasserqualitätsstationen, die in eine gemeinsame Datenbank ihre Informationen geben. Die werten wir gerade aus. Also was haben wir an Messungen zur Wasserqualität mit welcher zeitlichen Auflösung, welche Parameter. Und das Zweite ist, dass wir mit Kollegen zusammen, die ein globales Wassermengenmodell haben, dass wir das mit denen verknüpfen, um Aussagen zur Wasserqualität zu liefern. Im Moment ist es eine Machbarkeitsstudie, die schließen wir nächstes Jahr ab, im Mai. Und aufgrund dieser Machbarkeitsstudie wollen wir dann ein größeres Projekt durchführen, das dann tatsächlich diese Wasserqualitätskarte produziert, die vielleicht dann so in 2 oder 3 Jahren vorliegen kann.
Das ist Zündstoff, also politischer Zündstoff.
Ja, aber dahinter steckt eine ganz wesentliche Erkenntnis. Und zwar haben wir ja über die Vereinten Nationen die berühmten Millennium-Entwicklungsziele. Mhm. Und 1 oder 2 davon tragen ja der Tatsache Rechnung, dass wir derzeit nach wie vor Milliarden von Menschen haben, die einerseits keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser haben und auch ein sehr großer Anteil von Menschen keinen Zugang zu einer geregelten Sanitärversorgung hat. Das ändert sich durch diese Millennium-Entwicklungsziele, hat sich das durchaus geändert. Und dort sind gerade in Afrika, aber auch in anderen Staaten, sind Programme angelaufen, um wirklich so eine grundlegende Trinkwasserversorgung, eine grundlegende Sanitärversorgung zu implementieren. Das hat man auch gemacht. Und die Zahlen zeigen auch, dass diese Millennium-Ziele zwar nicht erreicht, aber der Weg dahin auf jeden Fall eingeschlagen wird, um diese zu erreichen. Bloß was man nicht macht, ist, dass man Kläranlagen baut. Und jetzt sehen wir an vielen Flüssen, dass in dem Maße, wie die Trinkwasser- und Sanitärversorgung der Menschen besser wird, die Wasserqualität sinkt.
Deutschland 1870,
ganz recht. Und das passiert in Gegenden, wo auf der anderen Seite die Fischerei, die Binnenfischerei, die wichtigste Eiweißversorgung, lokale Eiweißversorgung ist, auch regionale Eiweißversorgung. Das heißt, dort laufen wir Gefahr, dass die gut gemeinten Millennium-Entwicklungsziele am Ende etwas produzieren, was keiner will. Wir brauchen also dringend ein damit Hand in Hand gehendes Programm, um auch die grundlegende Sicherung der Wasserqualität sicherzustellen. Und das ist genau die Diskussion, in die das geht. Wir brauchen eigentlich auch ein Millennium-Entwicklungsziel, das die Wasserqualität mit einschließt. Sonst kann das und droht das in bestimmten Regionen der Welt zumindest eine Fehlentwicklung zu werden. Und genau um das herauszuarbeiten und auch die Verbindung zwischen der Verschlechterung und Veränderung der Wasserqualität mit der regionalen Eiweißversorgung, vor allem durch Fischerei. Das ist ein ganz wesentlicher Inhalt dieses Projektes.
Sie sagten vorhin, Sie könnten auch modellieren, was denn mit unserer Wasserqualität passiert, wenn es 3 Grad wärmer wird. Was passiert denn dann?
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Wasserqualität sind unterm Strich geringer als das, was wir durch Landnutzungsänderungen erzeugen. Also dadurch, dass wir, ich nehme mal 2 Beispiele. Das eine ist der Biopflanzenanbau, also Energiewende, Biopflanzenanbau. Das ist im Wesentlichen Mais. Und die Intensivlandwirtschaft, die damit verbunden ist, hat auf die Wasserqualität eine viel höhere Auswirkung als das, was wir uns im Moment unter den Bedingungen des Klimawandels, so wie wir ihn hier erwarten, vorstellen können. was im Klimawandel passieren wird, ist dann weniger der Temperatureffekt. Was viel gravierender ist, ist der Wassermengeneffekt. Denn mit dem Klimawandel verbunden sind ja längere Trockenperioden auf der einen Seite mit längeren, wie 2003, also Trockenheitsperioden, die Abflüsse in den Flüssen stark runtergehen lassen, dann wird die Verdünnung schlechter für das Abwasser, das ja dauerhaft weiterhin eingeleitet wird. Die Kühlkapazität nimmt ab. Es war ja kurz davor, dass man 2003 am Neckar die Kernkraftwerke hätte abschalten müssen, weil die Kühlkapazität nicht mehr reicht. Diese Effekte sind eigentlich viel gravierender als die Frage, ich habe 1 oder 2 Grad mehr Wassertemperatur. Ja. Und dasselbe gilt auf der Hochwasserseite genauso. Die regionalen Starkregen, die heruntergehen, nehmen zu. Also wir erwarten ja, dass das im Jahresmittel die Niederschläge sich nicht so stark verändern, aber die Extreme werden immer höher. Und wir haben ja dieses Jahr in Deutschland einen neuen Rekord gesehen, was Regenintensität angeht. Münster, 8. Juli, das waren 290 Millimeter Regen in 7 Stunden. Das ist 1/3 des Jahresniederschlags in 7 Stunden. Und das über der Stadt von Münster. Ist es eine historische Messung. Und wir sehen, dass regional diese Starkniederschläge immer größer werden. Die haben dann auch erhebliche Auswirkungen auf die Wasserqualität. Da werden dann starke Abschwemmungen, die Kanäle laufen über, die Kläranlagen versagen und so weiter. Also es gibt dann sicherlich episodisch verschlechterte Wasserqualität. Und dann gibt es die größer werdenden oder die sich verändernden Großwetterlagen. Wir haben ja hier an der Elbe 3 Jahrhunderthochwässer in 10 Jahren gesehen. 2002, 2007, 2013. Und damit verbunden sind natürlich auch entsprechende Folgen. Diese Folgen, die wir als Klimasignale verstehen müssen, sind viel gravierender als die Frage, ob wir 1 oder 2 Grad mehr Temperatur haben.
Gehen wir mal davon aus, dass alle, die jetzt irgendwie Stoffe in den Wasserkreislauf einbringen, das weiterhin tun werden, so die böse Industrie, die bösen Bauern und alle. Was sind so die Verhaltensmaßregeln, die sie mir mitgeben? Was soll ich denn eigentlich machen? Also weil ich nehme natürlich auch regelmäßig Medikamente und gehe regelmäßig auf die Toilette.
Genau. Also der Mensch kann sich ja nicht auflösen.
Ja.
So. Und er hat auch seine berechtigten natürlich Ressourcenansprüche und hat auch seine berechtigten Nutzungsansprüche. Nun muss er das am Ende des Tages natürlich so tun, dass er sich nicht selber und in dem Fall bezogen auf das Wasser abgräbt. Denn eins ist ja völlig klar, also wir brauchen unsere 2,5 Liter, 3 Liter sauberes Trinkwasser pro Tag. Wir verbrauchen im Moment ungefähr 120 im Schnitt pro Einwohner und Tag in Deutschland. Aber wir brauchen mindestens diese Menge von Wasser, die ja eigentlich dauerhaft und immer gesichert sein muss. Deswegen sind wir gut beraten, unseren Wasserkreislauf sorgfältig zu behandeln und dafür zu sorgen, dass sich im Wasserkreislauf keine Stoffe, also dass wir erstens immer natürlich ausreichende Mengen haben, das ist das eine. Und das zweite ist, dass wir keine Stoffe in unserem Wasserkreislauf anreichern, die uns diese Trinkwasserressource in irgendeiner Weise abgraben, weil dann haben wir ein ernsthaftes Problem, weil Wasser ist nicht substituierbar. Energie können wir aus verschiedenen Quellen. Wir können Windenergie machen, wir können Kohle, wir können Atomkraft, wir können Solar, was auch immer. Energie ist auch im Gegensatz zu Wasser in viel größerem Überfluss vorhanden weltweit, als wir es jemals brauchen. Wir müssen es nur intelligent gewinnen, speichern und dann benutzen können. Aber bei den Wasserressourcen ist es so, wir haben zwar den blauen Planeten, aber es sind nur 0,3% der globalen Wasserressourcen, die wir als Trinkwasser nutzen können. Und das ist eine Tatsache, die wir sehen müssen. Und deswegen sind wir gut beraten, an dieser Stelle mit dem Wasserkreislauf sehr sorgfältig umzugehen.
Aber was mache ich mit meinen Medikamenten?
Also ich sage an der Stelle ganz klar, jeder Einzelne individuell, auch als Verbraucher, entscheidet über seinen Wasserfußabdruck. Ich kann mir überlegen, angefangen damit, wie lange lasse ich ein Wasser anlaufen, wie lange dusche ich, habe ich Spararmaturen oder nicht. Also ich kann bei der Wassermengenseite anfangen, wenn ich an die Medikamente denke, ich nehme nur die, wenn ich wirklich krank bin. Und die, wenn ich sie entsorge, spüle ich sie nicht in die Toilette, sondern bringe sie in die Apotheke zurück. Was alles andere als gängige Praxis ist in Deutschland.
Nach dem Pinsel auswaschen, den Verdünner
finde genau,
ich nicht in den Ausguss schütten.
So, diese ja. Geschichten. Also da kann jeder einzelne Verbraucher sehr viel machen. Und das Zweite ist, ich meine, es beginnt damit, welches Obst und Gemüse kaufe ich im im Supermarkt, wie stelle ich meine Ernährung zusammen und wie viel ist mir das wert? Das ist die Frage Nummer zwei. Wir geben ja spezifisch heutzutage viel weniger Geld für Lebensmittel auf, als das unsere Eltern noch getan haben. Und damit ist es die Frage von auch individueller Wertschätzung für nachhaltiger produzierte Lebensmittel und so weiter. Und damit hat das Verbraucherverhalten ist heutzutage in unseren Gesellschaften eine in meinen Augen sehr wichtige Größe dabei. Und das führt zu der Frage, was heißt dann Management? Management hat natürlich damit zu tun, was macht die Wasserwirtschaft als Institution? Also was machen die Kläranlagenbetreiber? Was macht der Gesetzgeber? Welche Gesetze erlässt er? Welche Preise? Welche Auflagen macht er der Industrie? Was wird in der Landwirtschaft gemacht? Das ist natürlich sozusagen die delegierte Verantwortlichkeit oder mit anderen Worten die Governance. Aber es ist, wie gesagt, auch jeder Einzelne, der definitiv Verantwortung trägt und in der Summe sehr viel bewirken kann.
Warum ist ausgerechnet Asien für solche Wissenschaftler wie Sie so interessant? Weil es ist immer wieder, wenn ich am UFZ bin, das UFZ ist irgendwie asienorientiert, habe ich oft das Gefühl. Ist das Zufall? Oder?
Also in meinem Fall ist es Zufall.
Ach so.
Ich bin... Na gut, Asien ist natürlich interessant. Asien ist deswegen interessant oder für mich auch Zentralasien besonders interessant. Einmal, ich bin Biologe von Haus aus und das sind natürlich Gewässer, die aufgrund von Biodiversität besonders interessant sind. Sind aber auch deswegen interessant, weil es eben wasserärmere Gebiete sind, die gleichwohl der Baikalsee ist der älteste, tiefste See der Welt mit einer völlig einzigartigen Fauna, der hat fasziniert natürlich jeden Biologen. Und wenn man sich mit dem Baikalsee beschäftigt, dann beschäftigt man sich vor allen Dingen auch mit seinen Zuflüssen. Und schon ist man da und dann ist man dort in der Gegend, wie ich jetzt persönlich der Mongolei, mit Lebensweisen, die auch heute noch ein Land, das sich sehr, sehr stark verändert, mit Lebensweisen einerseits der nomadischen Lebensweise, die seit Jahrtausenden unverändert ist, wo die Leute mit sehr wenig Wasser und sehr harschem Klima im Sommer 40 Grad plus, im Winter 50 Grad minus, trotzdem und dann mit einer nomadischen Lebensweise seit Jahrtausenden zurechtgekommen sind. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gehen diese Menschen nachhaltig mit Ressourcen um? Das sind sie ja offensichtlich, sonst hätten sie nicht tausende von Jahren dort überlebt. Und wie verändert sich das jetzt so schnell nach der Wende und nach der ganzen Liberalisierung auch und der völligen, also wenn man irgendwo sehen will, wie globaler Wandel, wie auch schnell von einer Generation in die andere sich Lebensweise völlig verändert, dann sieht man das dort. Und das ist einerseits, es ist faszinierend, aber es stellt auch immer wieder die Frage, was heißt denn das eigentlich für sozusagen den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen und in dem Fall natürlich auch mit der knappen Ressource Wasser. Und dann sind wir natürlich sofort bei einerseits wissenschaftlich spannenden, aber gleichzeitig auch von der Relevanz her hochgradig wichtigen Projekten, weil diese Antworten müssen dort sehr schnell gegeben werden.
Vor allen Dingen wahrscheinlich auch die Frage, wie gibt die eine Generation diesen Nachhaltigkeitsanspruch an die andere weiter, die in einer viel moderneren Existenz oder Lebensweise.
Also nur als Beispiel, als wir mit unserem Projekt in der Mongolei in Ulaanbaatar angefangen haben, das war vor 10 oder 12 Jahren, dort bestand das Maximum der Telekommunikation, also die Telekommunikation, wie wir sie kennen, gab es eigentlich kaum. Es gab, also Telefonate waren knackende Festnetzleitungen, wo der nach dem 10. Versuch vielleicht mal eine Verbindung gestanden hat. Oder ein einseitiges Fax, schwarz-weiß, das war so das, was möglich war. Heutzutage haben die ein Highspeed-Internet sogar in ihren, sogar im ländlichen Raum, in ihren dörflichen Zentren. Die haben ein komplettes Mobilfunknetz und man kann in der mongolischen Steppe auf irgendeinem entfernten Hügel sitzen und per Handy telefonieren. Und genauso schnell hat sich das Internet dort verbreitet. Die junge Generation, für die ist es in kürzester Zeit selbstverständlich geworden, mit der ganzen Welt vernetzt zu sein. Eine Dimension, die ihre Eltern auf eine andere Art und Weise kannten. Nomaden waren schon immer nach außen gewandt, sehr, sehr gut informiert auch, aber die Art und Weise hat sich natürlich geändert. Und das in einem Land, das demografisch ganz anders aufgestellt ist als wir. In der Mongolei sind 2/3 der Mongolen unter 30. Also eine Bevölkerungspyramide, die und wo demografischer Wandel ganz anders aussieht als bei uns. Und das sind allerdings dann Gegenden, wo der Klimawandel wegen der Vulnerabilität, der Empfindlichkeit der Wasserressourcen definitiv eine sehr, sehr viel größere Rolle spielt als hier.
Gibt es da ein Bewusstsein dafür? Also haben die das schon begriffen, die jungen Leute?
Ich würde, ja, definitiv. Ich denke ja, und das ist natürlich auch interessant zu sehen, wie ein Land, das eigentlich, man könnte sagen, na, dass diese nomadische Lebenskultur als Hintergrund hat und schon immer diese starke Abhängigkeit von der Umwelt, die sehr viel stärker ausgeprägt ist als hier bei uns, einfach durch das extreme Klima, durch die Unvorhersehbarkeit, kommt ein sehr kalter Sommer, sehr kalter Winter, verlieren wir 2/3 unserer Tiere oder überleben die Hälfte. Und diese Abhängigkeit ist schon immer viel, viel größer gewesen und auch der Umgang damit. Und dann jetzt sozusagen diese westliche Lebensweise, die versucht, sich immer stärker unabhängig davon zu machen. Das ist eine ganz, ich glaube, dort werden andere Lösungen am Ende gefunden werden als bei uns.
Welche?
Ja, in dem Sinne, dass wir, dass dort stärker akzeptiert wird, dass Anpassung eine ganz wichtige Strategie ist. Also nicht so sehr, wie wir es gewohnt sind. Wir haben ja, wenn man mal an den Flussbau denkt, um dieses Beispiel noch zu nehmen, wir haben ja mindestens eine Generation von Technikglauben gehabt oder vielleicht sogar zwei Generationen, wo wir geglaubt haben, dass die Technik uns vor großen Risiken schützt. Spätestens die Hochwässer lernen uns ja und lehren uns ja, dass das seine Grenzen hat. Ja. Und dass es einen absoluten Schutz vor Risiken nicht gibt. Auch nicht im Umgang mit Wasser. Aber auch nicht mit anderen Risiken. Man kann diese sehr gering halten, aber den absoluten Schutz gibt es nicht. Und deswegen, und das ist im Grunde genommen ist bei uns das Beispiel Hochwasser ja das Thema, wir können gar nicht so hohe Deiche bauen. Selbst wenn wir es wollten, ist es nicht die beste Lösung, weil je höher ich die Deiche im Oberlauf baue, desto mehr Hochwasser gebe ich nach unten und je schneller gebe ich es nach unten weiter. Mhm. Sondern es ist viel, viel besser, vielleicht in bestimmten Gegenden, in bestimmten Hochwasserbereichen gar nicht zu bauen, so viel natürlichen Wasserrückhalt zu nutzen, wie es sinkt und in einer Balance damit Talsperren und andere Dinge zu bauen, um trotzdem natürlich ein Hochwassermanagement, einen Hochwasserschutz zu betreiben. Und in den Gegenden, in denen ich die Hochwässer schlichtweg akzeptieren muss, weil sie dazugehören und ich sie auch unter vernünftigen Gründen nicht einengen sollte oder könnte, da muss ich mich anpassen. Da baue ich entweder gar keine Industrieanlage rein, sondern ich bewirtschafte das als Grünland. Oder aber ich baue nur auf den hohen Flächen, wo das Wasser mit tausendjähriger Wahrscheinlichkeit nicht hinkommt und so weiter. Oder wie man das jetzt ja auch gesehen hat, wenn die Vorwarnzeiten besser sind, dann kann man natürlich, wie hier im Institut auch, uns ist hier beim letzten Hochwasser das Grundwasser ins Haus reingekommen. Mhm. Wir sind nicht von oben vollgelaufen, sondern von unten. Und wir wussten, dass es passiert, aber wir haben es 4 Tage vorher gewusst, wegen der Pegelvorhersage, Modelle. Ja. Und wenn man natürlich 4 oder 5 Tage Zeit hat, zu sagen, Mensch, da kommen, also wir bauen alle empfindlichen Geräte raus. Wir bauen die Elektrizitäts-, die empfindlichen Ventilatoren, die teuren Messgeräte, die Telekommunikation. Wir bauen die so hin, oder wir nehmen sie raus oder bauen sie jetzt Schaltschrank da unten in einer Höhe vors Haus, dass die im Hochwasserfall nicht beeinträchtigt sind, dann ist das Anpassung.
Mhm. Ja, wir passen halt nicht mehr die Natur an uns an.
Sondern wir passen uns mit unserer Infrastruktur an die Natur an. Und ich denke, also ich erwarte in so einem Land wie zum Beispiel in dem Fall der Mongolei, dass diese Art des Umgangs damit eben eine andere ist.
Die es von Anfang an richtig machen und nicht erst über Flussbegradigung.
Ja, beziehungsweise spielt die Anpassung dort immer schon eine größere Rolle. Also wenn der Winter so kalt ist, dann ziehe ich eben noch mal weiter. Dann packe ich meine Sachen zusammen und gehe noch mal woanders hin.
Aber werden die nicht auch sesshaft?
Ja, natürlich werden die sesshaft. Aber da stellt sich jetzt ja eben dann auch die Frage. Also wo kriege ich dann unter diesen extremen Bedingungen das Wasser her? Und zwar nicht nur heute, sondern auch morgen. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, dass dieser Gedanke, natürlich will man auch technische Lösungen, man will sichere technische Lösungen, aber man will vor allen Dingen welche, die in angepasster Art und Weise funktionieren. Das gilt dann auch für die Abwasserbehandlung zum Beispiel. Dort wird sehr viel stärker daran gedacht, das Abwasser wieder zu verwenden, weil Wasser in sich knapp ist. Und warum soll man nicht ein sauber gereinigtes Wasser nehmen, um zum Beispiel bestimmte Gemüse damit anzubauen, die man nachher auch gut verwerten kann, wo man hier sicherlich riesige Akzeptanzprobleme hätte. Aber dort ist auch der Umgang, diese Art, dieser Gedanke von Kreislaufwirtschaft, das hat man schon immer so gemacht. Man hat den Fiedungen eben als Brennstoff genommen im Winter, wenn er getrocknet war, auch wenn dort geschlachtet wird. Es gibt praktisch keine Schlachtanfälle, weil man mit dem ganzen, wird wirklich jedes Haar von dem Tier wird irgendwie verwendet, weil es an sich wertvoll ist und knapp ist. Und deswegen sind Gedanken auch im Sinne von Kreislaufwirtschaft und Wiederverwendung, vor allen Dingen Wiederverwendung zu denken, weniger Abfall, das ist dort in der Mentalität sehr viel stärker verankert als bei uns. Und damit ergeben sich dann auch natürlich andere Lösungen.
Sind wir in der Lage, von denen noch was zu lernen oder sind wir schon zu weit rausgeritten mit unserem Überfluss?
Ich glaube schon. Also für mich, ich kann es vor allen Dingen für mich persönlich beantworten. Also dieser Gedanke, sozusagen gegebene natürliche Ressourcen sozusagen als Bedingung zu akzeptieren und mich eher dazu, so meine Art und Weise, wie nutze ich etwas, wie gehe ich damit um, das ist sehr viel stärker an der Begrenztheit, auch an der Nichtverlässlichkeit von Ressourcen ausgerichtet als hier. Wir gehen davon aus, dass immer Strom da ist, dass die Heizung immer läuft, dass der Kühlschrank immer voll ist und dass immer Wasser aus dem Wasserhahn fließt. Das nehmen wir als gegeben hin, obwohl es am Ende des Tages so selbstverständlich gar nicht ist.
Dietrich Borchardt, vielen Dank.